Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Herzlich willkommen, Benjamin. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir im Podcast über ein ganz wichtiges Thema sprichst, über ein Thema, was mein auch so ein Schattendasein noch fristet. Und daher umso wichtiger, dass du heute hier bist und diesem Thema den Raum gibst. Und ich bedanke mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde dir einmal das Wort übergeben und du darfst dich hier einmal ganz kurz selbst vorstellen, bitte.
Erst einmal hallo, Kerstin, und ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, ich bin Benjamin Dittrich. Ich bin aus Köln und ich habe eine Praxis für psychologische Beratung und Paartherapie. Erstmal ganz offen für alle Menschen natürlich, aber ich habe so ein bisschen ein Spezialgebiet, dass ich eben auch eine Selbsthilfegruppe habe für Männer nach belastender Geburt, traumatischer Geburt und mit väterlichen Depressionen.
Ja.
Und diese Gruppe habe ich gegründet 2018. Genau, und das ist, glaube ich, immer noch die einzige in Deutschland.
Wow, unglaublich. Unglaublich, ne? Geht mir ähnlich mit Regenbogenmamas, also mit einfach Unterstützung für Frauen in der Folgeschwangerschaft. So nach der Arbeit, wie ich es mache, bin ich tatsächlich auch die Einzige. Und ich denke, what, ne? Also so ein großes Thema, so viel Betroffene. Immer noch ein großes Fragezeichen im Kopf, warum das so ist.
Ja.
Benjamin, du hast gerade gesagt, weil genau darum geht es heute, du hast eine Selbsthilfegruppe gegründet für Väter nach traumatischer Geburtserfahrung, nach einer belastenden Geburtserfahrung und auch väterlicher Depression. Du hast gerade auch gesagt, das ist die einzige deutschlandweit. Wie kam es denn, dass du dazu kamst, dass du gesagt hast, das braucht es, das möchte ich jetzt einfach machen und hier auch anbieten?
Tatsächlich nach einer persönlichen, belastenden bis traumatischen Geburt, eigentlich, wahrscheinlich muss ich es einfach traumatisch nennen. Ne? Es hat mich Jahre beeinflusst und meine Freundin ist sehr betroffen gewesen und ich auch. Ich weiß inzwischen, dass es wissenschaftlich so ist, dass Männer häufig dann, also das ist ein Kriterium dafür, dass Männer betroffen sind, ist, dass die, also das, was es sehr wahrscheinlich macht, dass Männer auch betroffen sind, ist, wenn die Partnerin betroffen ist. Und genau, und da meine Freundin sich zum Glück sehr schnell Hilfe gesucht hat und in der Selbsthilfegruppe für Frauen nach belastender Geburt und nach Kaiserschnitt, ungewollten Kaiserschnitt hier in Köln, gewesen ist und die Leiterin der Gruppe, Nicole Ebrecht-Fuß, die hat, weil sie wusste, weil so oft das Thema war, wie sehr die Männer mit betroffen sind, bei den ganzen Gesprächen, hat sie mal irgendwann gefragt, so, boah, will nicht einer von den Männern von euch die eine Gruppe für Männer gründen? Die kommen ja nicht zu unserer Frauengruppe, obwohl die eigentlich offen für alle ist. Aber könnte ich mal einer von denen eine Männergruppe gründen? Und da ich schon die Praxis hatte, habe ich direkt gesagt, oh, stimmt. Auf die Idee kam ich alleine überhaupt nicht. Und dann seitdem gibt es die Gruppe.
Ja, ja. Also über deine, ja, über den, die Notwendigkeit heraus, die du erkannt hast, weil du selbst Betroffener bist. Dann so, ja. Benjamin, ganz spannend, du hast gerade, das war nämlich auch eine meiner Fragen, ist es denn dann immer so, wenn man von einer traumatischen oder von einem Trauma spricht, dass beide Partner betroffen sind? Ne? Du hast gerade gesagt, das ist so ein Indiz, dass wenn die Frau sagt, für mich war das eine sehr traumatische Erfahrung, dass es bei den Partnern auch so ist. Habe ich das richtig verstanden?
Es ist auf jeden Fall, also ich beobachte, dass es oft einhergeht. Also es sind auch manchmal Männer in der Gruppe, die sagen, es ist nur ich bin betroffen, meine Frau geht super gut. Da gibt es gar kein Problem. Ich höre oft, dass selbst wenn die Frauen eine traumatische Geburt hatten, jetzt vor kurzem wieder gehört, dass die Verarbeitung viel schneller geht. Also dass die Männer häufig dann auch Jahre unter leiden, wo die Frauen dann schon wieder sagen, nee, es ist vorbei, es ist wieder gut für mich, quasi, so man das sagen kann, aber es wird ja auch wieder gut. Es kann ja wieder gut werden. Und das nicht das einzige Kriterium, aber einzige Kriterien, die man auch nennen kann, ist ja, dass dann wieder auch noch ein weiteres Kind gewünscht ist. Wo dann viele Männer sagen so, okay, Moment, warte mal, nach der Geburt, nach der ersten, nee, da bin ich noch lange nicht. Wie kannst du denn schon da sein, so ungefähr?
Ja,
Also, es spielt schon eine Rolle, ja.
hast du für dich eine Erklärung, warum diese Verarbeitung bei den Frauen, ich sag's mal jetzt einfach, schneller abläuft?
Die ist nicht wissenschaftlich fundiert, meine Erklärung, aber das ist so, dass wir arbeiten in der Gruppe damit. Das erscheint uns logisch, dass Frauen unter der Geburt durch ja, die körpereigenen Opiate und ja, die bewusstseinsverändernden Mittel, wie auch immer, das einfach wesentlich schneller oder besser wegpacken können. Also es gibt ganz unterschiedliche Beschreibungen der Geburt ganz häufig, dass die Frau sagt, boah, also es war für sie auch traumatisch und sie sagt nachher, das kam mir vor wie eine Stunde und es waren, keine Ahnung, es waren vielleicht 10 und er sagt, es
Ja.
war total schlimm und es kam mir vor wie ein Tag.
Ja.
Und
Ja.
dass das Fehlen von, ich habe jetzt gerade kein Fachwort dafür, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber dass das Fehlen von den richtigen ja, Hormonen
Ja.
oder ähnlichen Dingen, die unter der Geburt einer
Ja.
Frau helfen, dass nachher wieder, weiß ich nicht, dass sie wieder Lust auf eine zweite Geburt hat, ja, schlicht gesagt. Also dass die Schmerzen vergessen werden, die auch immer oder anders
Ja.
abgespeichert werden, überwunden werden können. Dass beim Mann dieser Schutzmechanismus nicht da ist oder weniger ausgeprägt ist und der einfach erstarrt ist häufig so ein Wort und nicht da rauskommt und ich denke, ja, das ist bei mir noch total klar wie damals und ich sage immer noch, nein, das ist für mich ein Riesenstressmoment oder so gewesen.
Ja, es klingt total logisch, ne? Dass so die Antwort auch im Körper, in der Geburt selbst, in dem Ablauf, was da dann eben auch passiert, bei der Frau zu finden ist. Und was ich jetzt auch häufig gehört habe, so in diesem Kontext, was eben auch so schwer dann auszuhalten ist, dieses Danebenstehen. Das ist nochmal auch so ein
Ja,
anderes Level von diesem, ich schaue mir das an und ich kann nichts tun, ne? Und ich muss dazu sehen. Da kann ja auch zum Beispiel noch die Angst um das Leben mit dann der Frau einhergehen, ne? Und die Frauen, also das höre ich auch häufig in den Gesprächen dann mit den Frauen, die das sagen, ich habe das gar nicht so empfunden. Mir war das gar nicht bewusst, dass es so um mich stand, ne? Aber für die Männer war das in vollem Bewusstsein, was natürlich dann auch nochmal so ein ganz subjektives Erleben von dieser traumatischen Situation erklärt, ne?
Ja, ganz genau. Das ist das, was immer wieder gesagt wird. Dieses Gefühl von Ohnmacht, von Ausgeliefertsein, da zu stehen. Und so die biologische Erklärung ist ja wirklich, dass wir bei der Geburt als Zuschauer oder als Partner, ich kann jetzt mal nur von den Männern sprechen, in Stress geraten. Also quasi das Potenzial für Kampf oder Flucht letztlich unserem Körper mobilisiert wird, wenn wir beobachten, okay, ein Mensch, den ich liebe, hat ja gerade starke Schmerzen und irgendwas funktioniert nicht gut. Ich merke, wie die Ärzte, die Ärztinnen, das Personal, nicht unbedingt panisch, aber ich merke, jetzt ist eine Drucksituation und irgendwas stimmt nicht. Und ich kann nichts tun. Und so vielleicht, was auch viele berichten, wo es mit Gewalt unter der Geburt einhergeht, dass die Männer sich handlungsunfähig sehen. Weil ja, ich würde am liebsten den Arzt jetzt da wegzerren, oder ich würde jetzt gerne laut werden, aber ich kann es mir nicht erlauben. Ich bin total angewiesen auf diese Person. Und dass dieses Dastehen und nichts tun können eine ganz, ganz schwierige Situation ist. Und wenn man sich vorstellt, ich müsste das nochmal herausfinden, auch da gibt es Studien zu, was es mit Menschen macht, die Zeuge von Folter geworden sind. Dass man, also wir haben ja alle Spiegelneuronen, wir sind ja mitfühlende Wesen. Es tut, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Sendung sehe und irgendwem wird ins Knie geschossen, da tut es mir weh oder so. Und wenn Menschen gefoltert werden und andere sind dabei Zeuge, die aber selbst quasi nicht Täter sind, aber einfach mit daneben sein müssen, dass es die traumatisiert. Wenn natürlich aber meine Partnerin da Schmerzen erleidet und das fühlt sich für mich an wie eine Folter, es geht nicht vor, nicht zurück, ich kann nichts tun, ist das natürlich ein Riesenstress. Und da ich eben weder kämpfen noch weglaufen kann, was die natürliche Reaktion wäre, das will der Stress ja uns die Kraft dafür geben. Ich bin gezwungen, diese dritte ungesunde Alternative zu wählen, nämlich quasi aushalten, quasi mich totstellen, einfach weitermachen, funktionieren. Und das kann einfach Traumata auslösen.
Ja, aus dem Freeze heraus dann, ne, was du gerade genau, beschreibst. Ja.
Ja.
Benjamin, du auch als Selbstbetroffener, wie hast du denn gemerkt, hey, das war irgendwie jetzt alles eine ganz, ganz große Sache, so sollte Geburt nicht sein und vor allen Dingen auch, das hat irgendwas mit mir gemacht und ich komme da nicht mehr raus. Woran hast du das festmachen können? War dir das gleich klar oder kam das so nach und nach? Beschreib doch gerne mal.
Ja, das ist tatsächlich schwierig und ich rede da öfter mal drüber und komme auf keine ganz, ganz klare Linie, weil mein Verstand das sehr unterschiedlich behandelt und ich keine so richtig klare Erinnerung habe.
Ja.
Ich habe unterschiedliche Interviews schon gegeben, 2022 mit einem Journalisten, der dann es aber nicht veröffentlicht hat, sondern ein Jahr lang was anderes machen musste. In der Zwischenzeit habe ich quasi nach einem halben Jahr ein anderes Interview gegeben, wo mir die Frage gestellt wurde, ob ich betroffen sei von postpartalen Depressionen. Und da habe ich ganz klar verneint. Da habe ich gesagt, nee, ich habe die Gruppe, aber ich habe eine schwierige Geburt erlebt, aber ich bin nicht betroffen. Nach ein paar Monaten kam dann das von einem alten Interview, das jetzt bereit war, veröffentlicht zu werden, nochmal drauf gucken. Ich habe mir das durchgelesen und gedacht, Alter, was ist denn da los? Das ist ja komplett, ich würde sagen, depressiv. Und ich beschreibe auch, und ich konnte mich erinnern daran, krass, das stimmt, wie sie geguckt hat und all die Dinge und die Dinge, die wie das Leben für mich war in der Zeit. Und ich dachte, krass, das war verdrängt. Das war einfach monatelang überhaupt nicht da. Und von daher weiß ich, dass mein Verstand da ein bisschen Spielchen mit mir treibt und ich einfach ab und zu von Interview zu Interview verschiedene Dinge dazu erzähle.
Das ist ja auch eigentlich typisch Trauma, ne? So dieses auch, ich lege das ab und dann komme ich auch gar nicht mit meinem willkürlichen Verstand ran. Das ist ja auch genau diese Schutzfunktion, der das Trauma da erfüllt, ne?
Ja, ganz genau. Und dann Frage zu beantworten, ich habe es erstmal überhaupt nicht als traumatisch, also ich habe es als sehr belastend, bei meiner Freundin auf jeden Fall als traumatisch abgelegt, aber es auch erst später. Ich dachte, wir sind überfordert und unvorbereitet. Ich dachte wirklich, unser Fehler, vor allem nur bei meiner Freundin, dachte ich so, boah, das tut mir total leid für sie. Und bei mir, ja, ich bin doof. Ich muss einfach besser leisten. Ich muss mich da mehr anstrengen. Und hätte ich mal mich doch mehr reingelesen vorher oder, oh Gott, bin ich naiv gewesen und so weiter und so weiter.
Das ist auch so eine was Klassisches, ne? Dieses Self-Blaming, was da auftritt. Ne?
Ja.
Ja.
Dachte wirklich, das ist mein Unvermögen irgendwie jetzt gut zu funktionieren. Am Spielplatz sehen alle glücklich aus und lachen und sind frisch mit ihrem Coffee to go. Und wir sind da und fühlen uns wie sonst was und denken so, okay, warum, was nehmen die anderen, dass die so gut aussehen können und so gut funktionieren können mit Neugeborenen?
Ja.
Nee, es hat gedauert. Das hat lange gedauert. Und erst als ich zum ersten Mal den Begriff väterliche Depression gehört habe, dann... Ich glaube, es war durch die Selbsthilfegruppe meiner Freundin. Ein Jahr später oder so, ja doch, muss ungefähr ein Jahr später gewesen sein, hat Klick gemacht. Und ich habe bemerkt, ach krass, jetzt wo ich den Begriff höre, kann ich was einordnen bei mir und merke so, oh, okay, das war nicht einfach normal Überforderung, sondern da war mehr. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, das war alles, das erste Jahr fühlt sich für mich so düster an. Es war unsere Wohnung immer dunkel gewesen. Es war immer ein ständiges, nicht Überlebenskampf, aber so ein Gefühl von drohendem Unheil. So quasi Kopf einziehen, bitte, bitte, es muss heute alles gut gehen. Ich bin dankbar jahrelang gewesen für jeden Tag, der vergeht, dass man so älter wird und bloß raus, weg, Flucht nach vorn, so ungefähr. Im Grunde, je mehr ich weiß, desto mehr ist mir klar geworden, dass ich selbst betroffen war. Ich würde sagen, von beidem, auf jeden Fall von einer belastenden bis traumatischen Geburtserfahrung und von einer postpartalen Depression.
Ja. Und das, was du ansprichst, zeigst auch nochmal, wie wichtig ist, dass es in die Öffentlichkeit geht, dass es Räume gibt, um sich darin auch wieder selbst zu erkennen. Na, ich kenne das, so viele Themen, die du, oder Punkte, die du ansprichst, auch wirklich aus der Trauer als Sternenkindmama oder auch in der Folgeschwangerschaft. Na, erst wenn man es von anderen hört oder das erkennt, das gibt es, kann man sich da auch zugehörig fühlen und sich auch ein Stück weit wieder selbst verstehen.
Genau, genau. Deswegen ist sowas so wichtig, ne? Was du anbietest, was du machst und was so viele andere auch machen, Räume schaffen, drüber sprechen und Leuten, die noch keine wirkliche Idee haben, eine Möglichkeit bieten, es einzuordnen, ihre Gefühle, ihre Erfahrungen einzuordnen und zu wissen, ach, jetzt plötzlich macht's Klick und ich bin nicht verrückt oder ich bin nicht zu schwach oder ich bin nicht blöd oder so, sondern okay, da gibt es etwas, das hat einen Namen und das, da kann man von betroffen sein.
Ja, und vor allen Dingen jetzt, wenn wir so im Geburtsbereich sind und auch Schwangerschaft ja eh schon, sind ja die Männer wirklich immer noch 2024 meines Empfindens nach viel zu sehr außen vor. Ne? Also so, es hat auch in der Corona-Krise hat man das super gesehen, wo dann die Männer nicht mal mehr zu einer Vorsorgeuntersuchung mit durften, nicht bei der Geburt anwesend sein, als wäre das alles nur die Aufgabe der Frau. Und wenn sich dann jetzt bei einem Vater so etwas entwickelt, ne, er Zeuge war einer traumatischen Geburt und da entweder eine PTBS herausentwickelt oder auch die väterliche Depression herausentwickelt, dann kann ich mir vorstellen, wird das auch gar nicht so gesehen, weil der Vater einfach gar nicht so im Fokus ist. Dann ist es vielleicht so, wie du dich wahrgenommen hast, der gestresste, der überforderte Vater, aber dass da wirklich mehr dahinter steht, kann ich mir vorstellen, wird oft gar nicht so erkannt.
Und belächelt. Also wenn ja, man
vielleicht sogar noch belächelt, ja.
Also es gab da schon wirklich krasse Kommentare unter YouTube-Videos zu dem Thema und von Männern wie auch von Frauen, die da gar kein Verständnis für haben. Also die wirklich da das alte Denken haben von, das ist völlig Frauenaufgabe und wenn ein Mann da irgendeine Belastung hat, da lache ich drüber.
Schwach. Das Absprechen.
Ja.
Ja, also ich erinnere mich auch mal an einen Artikel, wo genau die väterliche Depression, wo es hieß, das gibt's nicht. Es gibt eben Wochenbettdepressionen bei Frauen, aber Männer, das geht gar nicht, ne? So, weil das ist ja durch die Hormone ausgelöst und das kann dann eben gar nicht sein. Dass es aber was anderes ist und dass es durchaus möglich ist, wurde da auch nicht erwähnt.
Ja.
Benjamin, magst du mal, du hast es so ein bisschen deine Wahrnehmung beschrieben, wie es dir damals ging. Wie kann man denn das vielleicht auch aus Außenstehen? Kann man das als Außenstehende denn wahrnehmen? Hey, mein Partner ist da vielleicht gerade betroffen.
Ja, das kann man wahrnehmen. Also viele Männer berichten schon von eindeutigen Symptomen oder auf jeden Fall von Erfahrungen oder von Gefühlen. Ich möchte mal nicht Symptome sagen, weil ich diagnostiziere nicht, aber von Dingen. Also was viele sagen, ist erstmal ein Gefühl. Achso, geht es jetzt gerade um die traumatische Geburt mehr oder um die väterliche Depression? Mehr um die traumatische Geburt, ne?
Mhm, genau, du kannst aber gerne beides, also gerne vielleicht mal noch kurz, gut, dass du die Frage stellst, Benjamin, da den Unterschied benennen und dann gerne jeweils die Zuordnung zum entsprechenden.
Ja, also es gibt väterliche Depressionen, die sind völlig ohne, dass irgendwas Traumatisches passiert ist. Dass die Väter einfach, in Anführungsstrichen einfach, haben sich aufs Kind gefreut, alles war super, Geburt ist gut verlaufen und danach kommt so ein Loch. Und sie dachten, okay, jetzt kommt so der Höhepunkt meiner Vorfreude, also die Vorfreude war total da, das ist eigentlich immer, dass da große Freude war und dann kommt ein Loch statt eines Höhepunkts und total Verwunderung darüber und erschrocken sein darüber, das Gefühl von, okay, ich kann keine emotionale Beziehung aufbauen, also dann auch direkt so eine Art Angst, als müsste auch direkt alles funktionieren und man direkt quasi so eine Traumvorstellung, ich spiele mit dem Kind schon, auch wenn es erst eine Woche alt ist und wir spielen schon Ball oder Lego oder irgendwas. viel Gefühle von Hilflosigkeit, Überforderung und dann eben, das ist ein bisschen speziell oder mehr vertreten bei Männern, von Wut.
Okay.
Also so die Kette, von der viele berichten, ist wirklich Hilflosigkeit, Überforderung, Wut. Und dann daraufhin Schuldgefühle, weil natürlich wir keiner von denen irgendwie eine Wut verspüren aufs Kind, aufs Leben. Das passt überhaupt nicht zu den Vorstellungen, zu den hohen Erwartungen. Und dann wirklich hatte ich hier vor, es ist schon einige Jahre her, einen Mann einmal, also einen jungen Vater, dessen Partnerin überhaupt nicht wusste, wie schlecht es ihm geht. Und der hat hier gestanden und überlegt, ob er die Familie verlässt, aus Angst oder aus
Wow.
Verurteilung dafür, dass er solche Wutgefühle hat. Und ist dann aber irgendwie erstmal eine Woche in die Eifel gefahren und hat sich da erstmal rausgenommen. Und danach ging es hoffentlich besser. Und er hat halt nicht kommuniziert. Also, und da kommen wir noch nachher zu, weil Kommunizieren halt einfach so ein wichtiger Punkt ist, drüber zu reden. Auch die Männer, und dann nicht immer zu glauben, ich muss jetzt stark sein, ich darf nicht mit meiner Frau darüber sprechen, auch wenn sie belastet ist, trotzdem
Ja,
reden.
total.
Und was die traumatische Geburt betrifft, ist es ganz ähnlich. Also da berichten viele Männer, dass aufgrund dieses Freeze, dieser Erstarrung nach der traumatischen Geburt, viele so eine emotionale Distanz erstmal erleben zu Kind oder Frau oder beiden und das Gefühl haben, also sie sind quasi emotional so geschockt, dass quasi Gefühle eingefroren sind und es läuft so wie so ein Film vorbei. Und was ich dann oft höre, ist, ich habe das Gefühl, ich spiele nur Vater zu sein. Ich bin auf dem Spielplatz und mache Dinge und es fühlt sich an, als würde ich
Ja.
das nur vorspielen. Und das müssten jetzt auch gleich merken, dass ich gar nicht das fühle oder bin. Also die machen oft an die Männer, aber es wird
Ja.
nicht gefühlt.
So diese innere Verbindung, wie du es gerade gesagt hast, die fehlt dann, ne?
Genau, ganz
Ja.
genau. Die sind eigentlich erstarrt und die machen nur. Auch da Reizbarkeit und Wut.
Okay.
Und natürlich ganz häufig halt Flashbacks. Also dass das Gefühl da ist, ich nenne es euch lieber nicht Flashbacks, sondern dass so ein ständiges daran erinnert werden ist. Durch Kleinigkeiten kommt es immer wieder, werden sie immer wieder an Geburtssituationen oder an was erinnert und kommen eben schnell in diesen übererregten Stresszustand, weil das Potenzial für Kampf oder Flucht eben nicht ausagiert wurde, sondern immer noch muskulär
Ja.
oder organisch einfach da ist. Und die sind quasi, das Kind schreit laut und die sind sofort wieder an und sind im überforderten Modus und kommen nicht raus.
Und da kann ich mir vorstellen, es ist ja wirklich schwer, dann, wenn nicht drüber gesprochen wird, zu erkennen, ist mein Mann jetzt gerade einfach gestresst von dieser veränderten Familiensituation oder steht da mehr dahinter? Na, weil ich kann mir vorstellen, von außen sieht das sehr ähnlich aus.
Ja, genau, gerade am Anfang, wenn noch im Grunde alle überfordert sind oder dass man sich erstmal dran gewöhnen muss an
Ja.
die neue Situation. Und das
Ja.
sind meistens tatsächlich, was ich erlebe, sind ganz selten Folgeschwangerschaften, sondern meistens erste Kinder,
Okay.
oder eben bei einer Folgeschwangerschaft, wo halt wirklich was Schlimmes passiert, wo halt dann wirklich irgendwie das Kind verloren wird oder andere dramatische Dinge passieren.
Ja. Du hast gerade schon auch angesprochen, dass ja, wie wichtig Kommunikation ist, weil ich springe da jetzt einfach mal rein, ne? Du bist vielleicht ein Paar, man hat eine traumatische Geburtserfahrung erlebt oder auch ja, die vorherige Erfahrung, wie du sagtest, hier hören ja viele Sternenkind-Mamas zu und auch da ist nicht jede Geburt eines Sternenkindes ist per se traumatisch, aber es gibt sie eben auch, diese traumatische Erfahrung und dann das Kind, was am Schluss nicht da ist, ne? Also so eigentlich ein doppeltes Trauma und genau, und dann gehen wir da in die Folgeschwangerschaft und in die Folgegeburt rein. Und wie kann ich denn da gut in ein Gespräch kommen mit meinem Partner, gut in den Austausch kommen? Würdest du sagen, das ist auch etwas, was total Sinn macht, dieses Thema Geburt schon in der Schwangerschaft selbst anzusprechen, wenn man weiß, die vorherige Geburt war traumatisch oder war belastend? Und wie kann man da vielleicht auch unterstützen, diesen Raum für Kommunikation zu öffnen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall drüber reden. Auf jeden Fall vorher. Also wenn die erste Geburt traumatisch war, sollte jeder Einzelne darüber gesprochen haben, also Hilfe gehabt haben.
Okay,
Und am
würdest du
besten.
sagen, es macht Sinn unabhängig auch voneinander gar nicht, dass, ne? Ich glaube, das ist häufig auch im Kopf. Wir machen das als Paar gemeinsam. Kannst du mal sagen, warum du gerade gesagt hast, gerne jeder einzeln auch erstmal?
Es kann total gut funktionieren, wenn beide es gemeinsam machen. Es zeigt sich aber, dass Männer häufig sich nicht ganz so öffnen können, wenn die Partnerin betroffen ist. Und dann geht es vielleicht mehr um sie oder, nein, also das ist falsch gesagt. Wenn die Partnerin selbst betroffen ist, dann ist die Erfahrung, dass die Männer erst kleiner machen. Es sei denn, sie sind emotional so am Ende, dass es gar nicht mehr anders. Also wenn sie doch die Chance haben, sich zu beherrschen und dann zusammenzureißen, dann versuchen die das. Deswegen rate ich auch, einer meiner Tipps, wenn ich irgendwie mit Hebammen spreche, mit Nachsorgehebammen, dass sie auch die Männer fragen, wie es denen geht. Und zwar auch getrennt von den Frauen. Also wenn die Mann nicht im Zimmer sind oder so und die kommt echt zur Seite nehmen und fragen, erstens, also quasi erstens getrennt die Männer fragen von der Partnerin, wie es denen geht. Und zweitens, dann kommt natürlich meistens ein, ja gut und so, bla. Weil man, das ist so eine zu floskelhafte Frage, gezielt zu fragen, okay, wie sieht es aus? Fühlst du dich manchmal erschöpft? Hast du mehr Angst? Und dann die wirklich verschiedene Sachen abzufragen, Gefühle abzufragen, damit der Mann, genauso wie wir eben schon besprochen hatten, damit ein Raum aufgeht, um zu bemerken, ach stimmt, Angst, ich habe schon echt, also spielt Angst doll bei mir, wenn ich manchmal frage, Männer, die sagen erstmal, nee, alles gut, und dann frage ich, welche Rolle spielt, oder spielt Angst eine Rolle bei dir im Leben? Oh ja, Angst spielt eine große Rolle. So, ja, vorher war doch alles gut.
Ja, ja, und spannend, ja, ja.
Und wenn man das Wort dann hört, plötzlich, okay, ja, stimmt. Dann merke ich sofort, dass da was ist. Und viele sprechen über Angst, ne, dann durch das Trauma. Und von daher würde ich vorschlagen, dass man, also getrennt finde ich gut, das ist irgendwie sicherer, finde ich, als dass man es auch getrennt macht, dass die Männer auch mal alleine sprechen können und die Frauen alleine sprechen können mit der unterstützenden Person.
Ja. Ja, ich habe auch so den Eindruck, bei den Frauen ist es gar nicht so das Thema. Ich glaube, das ist wirklich noch so diese Rollenverteilung, ne, dass die Frau da, also die allermeisten Frauen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe und auch so aus eigener Erfahrung, die fühlen sich da eigentlich wohl in dem Raum mit ihrem Mann und können das alles so reingeben, ihre Gefühle, ihre Gedanken und, ne, und dass es gar nicht so das Thema ist, sondern genau wie du sagst, dieses andere, weil wenn ich sie dann immer frage, und was sagt dein Mann zur Folgeschwangerschaft oder zur Geburt oder ne, der sagt alles, was mir gut tut, da ist er mit dabei. Das ist ja, eigentlich auch ja, genau. So. Eigentlich auch so das. Und ich hab ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich arbeite ja mit Frauen, aber in dem Partnermodul habe ich beispielsweise auch einen Reflexionsbogen nur für die Partner drin, was nur dann der andere Elternteil machen kann und wo ich immer sage, mach das ganz alleine und nicht irgendwie, dass deine Frau neben dir sitzt und immer so rüber guckst, ne, was will sie hören, weil da genau auch diese Fragen drin sind. Was sind zum Beispiel auch Grenzen von mir für die Folgegeburt? Und da ist mir das so eindrücklich hängen geblieben. Benjamin, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, dass du auch gesagt hast, es muss ja auch gar nicht zwangsweise sein, wenn da diese Belastung oder gar dieses Trauma da ist, dass in einer Folgegeburt der Mann eben mitgeht und dass es oft so ganz selbstverständlich ist, ne? Und sich da mal bewusst zu machen, kann ich das, will ich das und ist das auch für mich und auch für unsere Familie am besten, wenn ich da mitgehe oder will ich vielleicht was ganz anderes oder brauche ich was anderes, ne?
Ja. Ganz genau.
Ja.
Deswegen ist das wirklich dann gemeinsam ganz offen drüber sprechen. Und das kann ja sein. Also, ne, ich benutze immer gewaltfreie Kommunikation, empfehle ich immer wirklich, dass die werdende Mutter oder die Mutter drüber spricht. Irgendwie, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass du mit dabei bist. Das würde mir Kraft geben und mir Sicherheit geben. Auch wenn aber ich akzeptiere, wie du das siehst. So, und dass dann der Mann auch sagen kann, hey, ich habe echt Angst. Das war so schlimm das letzte Mal. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn du wieder so schreist und ob ich das dann aushalte und wenn du die Schmerzen hast. Das hat mich einfach tief verletzt so und dass das einfach besprochen wird.
Ja.
Und man muss nicht immer auch eine Lösung erwarten, aber das Teilen ist das Wichtige. Einfach, dass beide wissen und dann kann der andere vielleicht sagen, weißt du was, ist okay, ich habe mir was überlegt. Wir engagieren eine Doula oder meine Mutter kommt oder meine Schwester kommt mit oder wie auch immer und dass dann quasi wirklich man das zusammen regeln kann.
Ja.
Wichtig finde ich auch für eine Folgeschwangerschaft so eine Art wirklich einen Geburtsplan zu erstellen, also zu wissen, wenn zum Beispiel, wenn der Partner dabei ist, dass er als Aufgabe hat, auf diesen Geburtsplan auch zu achten und zu wissen, so hier, das sind die Wünsche und die Bedürfnisse und die Grenzen auch für die Geburt festgehalten. Und das soll gemacht werden in dem und dem Fall. Und das ist auch eine gute Aufgabe, wo dann ein Mann sich gebraucht fühlt und sich dran festhalten kann, so eine Guideline hat und nicht so ganz hilflos ist, sondern weiß, darum kümmere ich mich, um was zu trinken und um den Geburtsplan und um solche Dinge zu achten.
So die Aufgabe dann auch bekommt, na, nicht nur dieser teilnahmslose Beobachter, wo wir dann mehr bei diesem Gefühl von der Ohnmacht auch sind,
Richtig,
denn
ja.
ist, ne? Ja, ganz wichtig, was du ansprichst und auch dieses, man muss nicht immer eine Lösung finden. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, wenn der Geburtspartner, wenn der Mann, der Partner sagt, ich kann da nicht dabei sein, dass da am Anfang vielleicht auch erstmal so ein, oh Gott, eine eigene Angst hochkommt, eine Enttäuschung hochkommt, ne? Und dieses, ich hätte, das ist ja so der Klassiker, immer das Gewünschen, du bist der Vater und. Und auch all das, wenn du da jetzt zuhörst und du bist da gerade in dieser Situation, aber auch das darf raus und darf benannt werden und darf dann auch erstmal so stehen, ne? Also nicht so dieses, wir gehen jetzt in ein Gespräch und finden dann gleich feinen Kompromiss, wenn du sagst, du willst nicht mit, dann sage ich, okay, cool, wir holen eine Doula, sondern ich kann dann auch einfach sagen, hey, ich fühle mich so und so damit und dann sind einfach auch mal alle Gefühle benannt und dürfen raus. Und das alleine auch schon, ne? Das auch als Ziel zu sehen. So, diese, weil das ist auch so aus einer eigenen Erfahrung. Ich finde, damit ist schon ganz viel Lösung da, indem ich so das, was ich hier im Kopf habe oder irgendwie fühle, herausbringe und diesen Druck wirklich abfließen lassen kann, ja.
Und dann dem Ganzen Zeit geben, ganz genau. Geduld und Zeit geben und nicht sofort eine Lösung brauchen, sondern warten, das reifen lassen, was dann
Ja.
eben kommt. Manchmal ist es
Ja.
auch wirklich ganz einfach und kommt dann von selbst und fertig.
Ja.
Und also rational gar nicht so leicht zu erschließen. Es muss einfach emotional geteilt und verbunden werden und fließen, damit es dann irgendwie in diesem noch intelligenteren Teil von uns, damit dann halt gelöst werden kann.
Ja, und dass du gerade auch sagst, wie denn diese Verbindung gehen, ne? Du hast es ja vorhin so beschrieben, die so abgekappt ist und darüber dann auch wieder in die Heilung zu kommen. Ja. Benjamin, wir haben jetzt darüber gesprochen. Du hast gesagt, so dieses Getrennte, oder hast gerade die Vorteile auch aufgezählt, was Sinn machen kann oder warum es Sinn machen kann, da wirklich auch getrennte Räume zu haben. Wo kann ich mir denn aber als betroffener Vater Hilfe holen? Scheinbar ja dann nur bei dir, ne?
Ich möchte tatsächlich, was Selbsthilfegruppen betrifft, nur bei mir. Ich möchte aber an der Stelle wirklich aufrufen, zu mehr Selbsthilfegruppen für Väter nach traumatischer Geburt und väterlicher Depression. Das braucht es einfach, das darf es im Grunde auch in jeder Stadt oder jeder größeren oder wo auch immer geben.
Ja, absolut.
Ansonsten und in der Selbsthilfegruppe, in Vereinen wie Schatten und Licht. Und im Grunde wird das Thema ja immer größer und auch, ich glaube, die aller oder alle, ich unterstelle einfach mal alle Fachpersonen oder wie auch immer Menschen, die Frauen helfen, wissen auch erstmal einem Mann zu helfen oder ihn weiterzuleiten und dann sich bitte nicht da zurückhalten, sondern wirklich um Hilfe bemühen oder einfach fragen. Da wird man auf Verständnis stoßen und was gibt es denn noch? Es gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA. Da gibt es Broschüren, wo man sich informieren kann zu dem Thema für Männer und Frauen. Und ja.
Also ich verweise immer an dich. Das ist immer so. Ja,
Dankeschön.
immer du, ja. Genau, ja, weil ich kann mir auch vorstellen, bei dem Thema ist es auch noch mal wirklich anders, das mit einem Mann zu besprechen, mit einem Mann anzugehen, als jetzt, wenn du sagtest, eine Frauen können da weiterhelfen, weil sie Frauen auch begleiten, als da die Frau gegenüber zu haben. Ist das jetzt so meine Wahrnehmung oder würdest du sagen, darin liegt schon auch eine Ressource, dass ich als Mann das anbieten kann?
Es ist auf jeden Fall so, dass Männer offensichtlich lieber zu Männern gehen, was das Thema betrifft. Also ich höre selten, dass Männer zu Frauen gehen. Und ja, das ist einfach irgendwie so. Ob das gut ist oder nicht, ich wünsche mir auch, dass sie dann anders Hilfe suchen und in Anspruch nehmen. Aber ich glaube auch, dass eine Form von... Ich glaube schon, dass ich natürlich einen Mann anders oder besser verstehen kann im Zweifelsfall, als eine Frau das kann, weil ich andere Sachen erlebt habe und teilen kann und oder einfach auch der Mann sich anders öffnen kann, weil er das Gefühl hat, ich kann hier ein bisschen klarer sprechen und muss mich oder werde vielleicht nicht verurteilt dafür, wie es vielleicht unsere Angst suggeriert, dass es eine Frau tun würde.
Ja, und auch dieser Punkt der Verbindung. Na, also das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass man sich da ja natürlich mit dir nochmal anders verbinden kann, weil du Mann bist, weil du Betroffener bist, wie wenn ich, selbst wenn ich als betroffene Frau eine traumatische Geburtserfahrung gehabt habe, wie eben dann ein Mann sich mit mir verbinden kann. Oder ich habe es ja eben auch wieder mit meinen Frauen, die das auch immer sehr, sehr wertschätzen, dass ich eben diesen Weg auch gegangen bin, weil da auch manchmal so eine Verbindung da ist, die auch jenseits von Worten ist. Na, die einfach so, das ist einfach so, du musst gar nicht viel sagen und es ist schon so klar, was du eigentlich gerade meinst mit dem, was du sagst. Oder ich kann dieses Gefühl, ich fühle es einfach auch. Ich verstehe es nicht hier oben, was du mir gerade sagst, sondern ich kann es, ich verstehe es über diese Verbindung. Und das ist ja auch super wertvoll, gerade um sich zu öffnen und auch, auch wiederum für den Heilungsprozess.
Ja.
Ja. Benjamin, magst du mal teilen, wie läuft denn die Selbsthilfegruppe, so eine Stunde oder ich weiß nicht, wie lange habt ihr da gemeinsam und wie läuft denn das so ab? Wie kann ich mir das vorstellen oder wie können sich das hier die Hörer, Hörerinnen vorstellen?
Das ist 1,5 Stunden, einmal im Monat, der erste Mittwoch im Monat, 19 Uhr. Online treffen wir uns. Und ja, ich lade mal dazu ein, einfach. Ich mache es mal relativ offen und lade dazu ein, zu teilen, was Positives passiert ist in den letzten Wochen, was Negatives passiert ist, beziehungsweise was so die Hoffnungen sind oder die Ängste der Männer. Und das reicht eigentlich schon, dass sich da ein reges Gespräch entwickelt. Und wenn neue Männer da sind, dann lasse ich denen mal Zeit und sage, hey, du musst noch nichts sagen, du musst noch nicht mal das Bild einschalten. Das ist manchmal so, dass die dann einfach nur zuhören wollen, das erste Mal.
Ja.
Und keiner muss was sagen oder sein Leid teilen, aber in der Regel ist es, oder ich glaube sogar immer bisher gewesen, dass dann sie das auch gemacht haben. Und es wird, tja, es hilft. Es wirkt so helfend, anderen zuzuhören, die ähnliche Probleme haben, weil jeder irgendwie glaubt, ich bin der Einzige. Ich kenne, weil keiner kennt einen anderen Mann, dem es genauso geht, aber online trifft man dann Männer. Und das ist so mein Gefühl, Männer, die man ernst nehmen kann, die man irgendwie gut findet und die trotzdem ein Problem haben. Und ich habe so das Gefühl, das ist so, die sind nicht total kaputt, die sind voll okay. Die haben trotzdem dieses Problem und die können darüber weinen, aber ansonsten sind das coole Leute. Und es ist so, okay, auch ich kann mich akzeptieren, ich bin nicht total kaputt oder falsch, wenn ich rund um die Geburt eine psychische Krise habe.
Ja,
und
voll wichtig. Ich kann mir vorstellen, auch gerade so im Kontext von diesem Selbstbild eines Mannes.
Ja.
Ne? Ja.
Ich darf kein Problem haben. Heute wieder jemanden gehabt, der auch wieder sagte, es ist also schwer herzukommen. Man fühlt sich dann irgendwie so, als hätte man irgendwie, als würde man nicht packen allein, als hätte man versagt, als würde man, ja, als wäre man gescheitert, wenn man sich Hilfe sucht.
Ja.
Aber wenn das Auto kaputt ist, geht man auch da irgendwo hin
voll.
Und lässt sich von jemandem
wissen. Sandschmerzen auch, ne? Also alles somatische genau. Genauso. Ich weiß, das ist einfach, also ja, für mich eh in dem Tätigkeitsbereich, ich denke da immer, das ist so verrückt. Es ist einfach noch so verrückt, dass da noch so eine Scham drauf liegt und einfach auch so tiefe Prägungen in uns hervorkommen, gerade bei dem Punkt Hilfe suchen, Gefühle zeigen, sich authentisch zeigen, werden wirklich ganz, ganz tiefe, auch Ängste letztendlich, ne, eingetriggert.
Ja, ganz genau.
Ja. Ja. Gut, mein Lieber, ich überlege gerade, hatte noch irgendwas, genau, stimmt, das war noch eine Frage. Und so von der Dauer her, gibt es da Erfahrungswerte, wie häufig kommen die Männer? Also gibt es einmal pro Monat, ist das dann, kommen sie 3, 4, 5 Mal oder ist das eher wirklich was Langfristiges, wo du sagst, da sind einfach Männer dabei, die sind jetzt schon über ein Jahr oder länger mit dabei?
Ein paar kommen oder kamen. Ja, es gibt immer welche, die halt wirklich lange kommen, die ganz regelmäßig sind. Es sind wenige. Und die so dauerhaft bleiben, irgendwie über ein Jahr oder so, aber es gibt, die sind so hardcore dabei und die sagen auch, das gibt mir was, ich möchte das und profitiere wirklich davon. Und viele kommen halt ein paar Mal nur, also sag ich mal 4, 5 Mal, wie du gesagt hast, und dann ist okay. Dann schreiben die mir irgendwann eine SMS, hey, ich danke dir dafür, es geht mir besser, und ich habe jetzt Hilfe gefunden oder einfach nur so, wie auch immer, geht mir jetzt so besser, mach's gut, du musst keine Einladung mehr schicken zu der Gruppe. Ganz viele sagen das nicht, aber kommen nicht mehr, wollen aber scheinbar noch angeschrieben werden und die Option haben oder kommen jetzt vor kurzem nach zwei Jahren oder so wieder und sagen, ey, es ist jetzt mit der Beziehung gibt es jetzt ein Problem aufgrund der traumatischen Geburt, und ich sollte noch mal zu dir kommen und jetzt länger kommen, die Einzelsitzung bei mir, um ja an Sachen zu arbeiten, die jetzt die Beziehung belasten.
Bietest du das auch online an, Benjamin? Die
Ja,
One-on-Ones? Ja, auch online. Ja, okay. Ja.
alles online und offline, ja. Also die Gruppe
Okay.
ist nur online, aber die
Ja.
Einzelsitzung auch.
Super, genau. Wir werden den Kontakt von Benjamin zu seiner Webseite, zu den Angeboten, die findet ihr dann auch in den Show Notes. Ja, so ein Riesenthema. Wir haben damals bei unserem ersten Gespräch gesagt, wir müssen uns wiedersehen. Das haben wir heute gemacht. Ich habe das Gefühl, das war nicht das letzte Mal.
Ja, würde mich
Aber es ist
freuen.
einfach so ein wichtiges Thema, ist so ein komplexes Thema. Und für heute würde ich sagen, sind wir aber fast durch. Zum Abschluss noch, Benjamin, möchtest du noch etwas sagen in diesem Kontext?
Oh, also wenn ihr betroffen seid oder einen betroffenen Mann kennt, dann wäre es toll, wenn ihr ihn unterstützt oder wenn ihr euch Unterstützung sucht, wenn ihr selbst betroffen seid und wirklich einfach darauf hinweist, dass es Hilfe gibt. Ob es jetzt meine Selbsthilfegruppe ist oder meine Einzelarbeit mit Männern oder wenn es wirklich der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin, Berater, Beraterin ist oder der Hausarzt, aber wirklich hingehen irgendwo und das Ganze ernst nehmen. Denn je belasteter ihr seid, desto Also der Stress beginnt ja oft erst nach der Schwangerschaft dann. Und das wird erstmal nicht so schnell weniger. Und die Erfahrung zeigt, dass es gut ist, sich dann schnell Hilfe zu suchen und das nicht nach hinten rauszuzögern. Sonst wird man immer angespannter, aggressiver und oder greift zu Bewältigungsmechanismen, die nicht förderlich sind, wie dann irgendwie andauernd Alkohol zu trinken oder sich in die Arbeit zu stürzen, was viele, viele machen. Und quasi auch eine Form von Flucht ist. Und von daher wäre es gut, wenn ihr betroffen seid, ihr euch Hilfe sucht oder wenn ihr jemanden kennt, der betroffen sein könnte, ihr Unterstützung anbietet und den Weg weist.
Ja. Vielen Dank. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch.
Danke
So
auch.
schön, dass du heute da warst, Benjamin.
Dankeschön.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.